der zweite Teil der Predigtreihe. Ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen, worum es im ersten Teil letzte Woche ging. Es ging um die Macht der Worte. Gottes Wort hat Macht. Und wenn du sie nimmst und im Glauben aussprichst, dann passieren drei Dinge. Es formt dich selbst, deine Psyche. Es formt die sichtbare Welt und es verändert die unsichtbare Welt. Und Gott wartet auf deine Kooperation. Er hat diese Worte uns gegeben, sie sind mit Macht ausgerüstet. Es hängt an uns, sie zu nehmen und zu gebrauchen, sie auszusprechen. Er wartet darauf, dass wir sein Wort nehmen, seine Verheißung ernst nehmen, glauben, proklamieren. Und wenn du es tust, trittst du hinein in einen Teil dessen, wofür Gott dich gemacht hat. Es ist Teil der Gottebenbildlichkeit, dass wir teilhaben an diesem Auftrag Gottes selbst, Dinge auszusprechen und ins Sein zu rufen. So wie Gott es macht, zum Beispiel bei der Schöpfung. Das war der erste Teil, jetzt kommen wir zur Predigt heute. Hast du Gunst bei Gott? Bist du begünstigt von ihm? Also im Testament gibt es ja Begünstigte. Wer ist da begünstigt? Wer bekommt da was? Hast du Gunst bei Gott? Und ist das sicher oder ist das unsicher? Hast du Gunst? Jeder hat in sich drin ein Bild von sich selbst, wer ich bin, wer und was ich bin, was ich kann. Und aus diesem eigenen inneren Bild, das wir abgespeichert haben, fließt das, was wir unser Selbstwertgefühl nennen, was wir von uns selbst halten, was wir uns selbst zutrauen. Und meistens bildet es sich durch die Worte am stärksten aus, die Worte, die Reaktionen, die Meinungen, die die Leute uns vermittelt haben, die uns am allerwichtigsten sind, am nächsten sind, am engsten dran sind, die unsere Vertrauenspersonen sind. Ganz stark ist das von den Eltern, manchmal auch von dem besten Freund, der besten Freundin, manchmal von, wenn man jugendlich ist, auch so von der Gruppe, in der man unterwegs ist, wenn alle das Gleiche sagen zu einem. Später ist es dann oft der Partner, die Partnerin, manchmal auch ein Lehrer oder ein Mentor. Es hängt immer davon ab, ob ein Mensch Zugang zu meinem Herzen hat, ob das etwas mit mir macht oder nicht. Aber den Leuten, denen ich Zugang gewährt habe, da prägt es dieses Bild in mir. Das Problem ist, Menschen, also du, aber selbst ich, wir machen Fehler. Und wir sagen nicht immer die guten Worte. Manchmal reagieren wir, weil wir wütend sind oder weil wir müde sind oder weil wir gerade vorher Schlechtes erlebt haben. Und Menschen können und Menschen werden uns enttäuschen. Ihr dürft Amen sagen. Auch Christen werden dich enttäuschen. Menschen in dieser Gemeinde werden dich enttäuschen. Und du wirst Menschen enttäuschen. Das geht gar nicht anders. Denn wir sind fehlerhaft, wir sind nicht Gott. Unser Selbstwertgefühl in uns drin ist eine eigene Realität und Wirklichkeit. Das kann sich objektiv von außen betrachtet, kann es ganz anders aussehen, es kann sich völlig von dem unterscheiden. Da gibt es Leute, die denken von sich selbst, wenn sie vor dem Spiegel sehen, oh, ich bin zu hässlich, ich bin zu klein, ich bin zu dick, nichts gelingt mir. Andere sind immer besser, sind immer erfolgreicher. Ich bin unattraktiv, keiner mag mich. Das muss nichts damit zu tun haben, ob die äußerliche Wirklichkeit so ist oder nicht. Die Leute, die an Magersucht sterben, die denken noch kurz vor ihrem Tod, ich bin zu dick. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Das sind die Bilder in unserem Kopf. Dinge, die wir abgespeichert haben, die wir verinnerlicht haben, die wir angenommen und akzeptiert haben als wahr. Wir haben letztes Mal schon gelernt, Worte haben eine große Macht. Sie können aufbauen, sie können aber auch runterziehen. Sie können erheben und sie können zerstören. Die meisten von uns, die heute Morgen zusammen sind, sind Christen. Die meisten auch nicht erst seit gestern. Du hast schon viel gehört von der Liebe Gottes, von seiner Gnade, davon, dass er dir vergibt. Und wir haben das aufgenommen und angenommen. Aber oft ist das so, wenn man sich das vorstellt, wie so eine Zwiebel, das ist zwar reingekommen, das hat aber nicht alle Schalen durchdrungen, sondern es ist auf der ersten oder der zweiten oder der dritten Schale hängen geblieben. Und es gibt da weiter drunter noch einen Kern, wo das nicht angekommen ist. Dass ich geliebt bin, angenommen, dass mir vergeben ist. Um ein wirkliches, gutes Selbstwertgefühl zu erlangen, das, was ich in mir über mich selbst denke, ist das Entscheidende, dass der himmlische Vater in deinem Leben die wichtigste Person ist. Amen. Dass das, was er sagt, wichtiger ist als das, was deine Eltern gesagt haben. Dass das, was er sagt, wichtiger ist, weil es die Menge der Leute um dich sagt, was dein Ehepartner sagt, dass das, was er sagt, die Wahrheit ist. Keiner ist so vertrauenswürdig wie Jesus und wie der Heilige Geist. Seine Worte hören und verinnerlichen, wenn er uns zuspricht und sagt, Mensch, ich habe dich je und je geliebt und aus lauter Güte zu mir gezogen. Aus lauter Liebe zu mir gezogen, Entschuldigung. Oder Epheser 2, Vers 20. Wir sind Gottes Geschöpfe, in Christus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott im Voraus für uns vorbereitet hat. Dazu bist du gemacht, für gute Werke. Nicht als Versager, nicht als einer, der immer scheitern muss, sondern das ist Gottes Wahrheit für dein Leben. Geliebt und Gutes ist für dich vorbereitet, das ist das, was Gott anstrebt und plant. Jetzt mal alle Ohren ganz weit auf. Gottes Wort über dein Leben ist, du bist gewollt, geliebt, begabt, berufen, wunderbar gemacht. Du bist kein Zufall, du bist kein Fehler. Schon im Mutterleib hat er dich geformt. Amen. Oh, etwas mehr Begeisterung. Ja, das ist gute Nachricht, das ist Euangelion. Gott ist barmherzig und gnädig mit all deinen Fehlern. Du bist Gottes Ebenbild. Und Gott hat Pläne für deine Zukunft. Egal, was gerade passiert, egal, wie es aussieht, er hat Pläne für dich. Fütter dich mit Gottes Wahrheiten über dein Leben. Dann gewinnen sie in dir Raum und Kraft. Nochmal, fütter dich mit Gottes Wahrheiten über dein Leben, dann gewinnt es in dir Raum und Kraft. Wenn du dich ständig nur mit der neuesten Werbung fütterst, wo immer nur die schlankesten und hübschesten Models auftreten und du immer denkst, oh, ich bin nicht wie sie. Ja, das stimmt. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Weil Gott hat gesagt, du bist geliebt, du bist gewollt, du bist so, wie du bist. Super. Der Herr sah an, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Also fütter dich mit Gottes Wahrheit. Proklamier sein Wort über deinem Leben. Ich bin wunderbar als sein Ebenbild gemacht. Ein Werk seiner Hände. Ich bin ein Kind des Höchsten. Gott liebt mich und ist stolz auf mich. Wann hast du dir das letzte Mal gesagt? Heute Morgen? Wart nicht drauf, dass dein Partner, deine Partnerin das mit Lippenstift auf den Spiegel schreibt. Selbst aktiv werden. Sag es dir, sprich es aus, fütter dich damit. Denn wenn wir uns mit Gottes Wort füttern, was passiert? Es hat Wirkung und verwandelt uns mehr und mehr in das Ebenbild von Jesus. Du wirst ihm ähnlicher. Und das beginnt in dir mit deinem Selbstbild. Wenn du dich angenommen fühlst, befreit, selbstbewusst, sicher. Weißt du, wenn du so von dir selbst denkst, dann wird es sehr viel leichter, das zu tun, was Jesus getan hat. Nämlich anderen zu vergeben, weil du bist in einer Position der Sicherheit und nicht der Unsicherheit. Dass du dich sicher und wertvoll fühlst, ist Gottes Plan für dein Leben. Gottes Plan für seine Kinder ist nicht dieser hier, dass wir gerade so überleben, unseren Kopf immer knapp nur über dem ganzen Schlamassel halten, Acht geben müssen, dass keine Welle kommt. So hat er das nicht geplant, sondern er hat für uns Freiheit geplant, Segen, Gunst, Leben im Überfluss. Im Himmel gibt es keinen Mangel. Amen. Und deswegen, auch deswegen beten wir ja jeden Sonntag, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Das ist das, was ich sage, Jesus hat betet so, betet den Himmel runter auf die Erde. Wir setzen damit Gottes Segen und Gunst frei und bekommen Zugang zu den himmlischen Vorräten. Gott hat das alles schon vorbereitet und geplant. Es ist nicht immer so, wie wir das erwarten, Gottes Gunst und Segen. Das ist manchmal unangenehm zu merken. Ich hatte ein Bild davon, wie Gottes Gunst und Segen jetzt zu mir kommt. Und ich hatte mir das sehr angenehm vorgestellt. Und dann kommt Gottes Gunst und Segen. Wisst ihr, da war der Josef und er darf träumen. Und Gott gibt ihm Träume von Gunst und Segen. Da verneigen sich alle Ehren vor ihm und die Sterne und Sonne und Mond. Und der Josef denkt mehr davon. Gunst und Segen vom Herrn auf meinem Leben. Da wusste er noch nicht, dass er gerade auf einem Berg steht, Gunst und Segen sieht, aber dass es noch einen Weg dorthin gibt von 14 Jahren. Und dieser Weg war kein Höhenweg, sondern das war ein Weg, der war schwierig und mühsam. Der sah überhaupt gar nicht nach Segen aus. Verraten von den eigenen Brüdern, Gefangenschaft, Sklaverei, Gefängnis, unschuldig. Und wisst ihr was? In jeder Lage, die er war, heißt es, die Hand des Herrn war über ihm, er hatte Gunst bei Gott. Da ist er Sklave und hat schwuppdiwupp die ganze Verantwortung, weil ihm alles gelingt. Er ist im Gefängnis und wird zur rechten Hand des Gefängnisaufsehers, weil er Gottes Gunst hat. Die ist nicht weggegangen. Aber es war kein leichter Weg. Gott hat den Josef vorbereitet, denn bei der Gunst, das ist so ein Irrtum, den wir oft haben. Wir denken, wenn wir Gottes Gunst haben, geht es darum, dass wir groß rauskommen und dass unser Leben super bequem wird. Aber Gottes Gunst und Segen fließt auf uns, damit von uns Segen weiterfließt. Und damit wir anderen besser dienen können. Damit von uns Leben ausgeht. Also Josef, er bekommt den Segen als einer, der gelernt hat zu dienen. Als einer, der sich bewährt hat in Leitungsaufgaben. Und der auch, wenn er jetzt hochsteigt, weiterhin das Herz eines Dieners hat. Wisst ihr, es gibt nichts Gefährlicheres, als viel Gunst und Segen zu bekommen, aber mein Herz, mein Charakter ist nicht dafür vorbereitet. Und ich halte das nicht aus und werde dann hochmütig und stolz und überheblich und bild mir was ein auf meine Leistungen. Es ist immer gut, wenn Gott die Leute hochhebt, die schon gelernt haben, hey, bescheiden zu bleiben. Und zu wissen, es ist Geschenk von Gott und ich bekomme es, um anderen Gutes zu tun. Und Josef segnet andere, den Pharao, das ägyptische Volk und seine eigene Familie. Wie sehr Gott uns segnen will, das wird deutlich in Epheser 3, Vers 16 bis 20. Ich lese mal vor, Epheser 3, 16 bis 20. Wer seine Bibel dabei hat, kann es mit aufschlagen. Er, der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Martin Luther schreibt hier vom inneren Menschen. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, ihrer Länge, ihrer Höhe, ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir bitten und begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation für immer und ewig. Amen. Wie viel will Gott uns geben? Vers 16. Er gebe euch, schreibt der Apostel Paulus, entsprechend dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Gottes Maßstab, um zu geben, sind seine Möglichkeiten. Der Reichtum seiner Herrlichkeit. Nicht deine Leistungen, nicht dein Vermögen ist der Maßstab, sondern der Reichtum seiner Herrlichkeit. Daraus fließt das. Es ist gut, in der kommenden Woche zu beten und zu proklamieren: Ich werde Gutes empfangen, entsprechend dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Vielleicht können wir es zusammen sagen. Ich werde Gutes empfangen, entsprechend dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Das kannst du jeden Morgen beten. Das ist Gottes Wort und es gilt. Vers 18. Mein Leben ist in der Liebe verwurzelt und gegründet. Ich kann die Liebe Christi erfassen in ihrer Breite, Tiefe, Länge und Höhe. Die Liebe Gottes, das ist nicht nur ein Ozean, sondern das ist Ozean an Ozean an Ozean. Und er will uns immer tiefer hineinführen. Das wird nicht zu Ende gehen. Wir werden überflutet. Und wenn wir überflutet werden von der Liebe Gottes, das korrigiert alle falschen Aussagen, die über dir und deinem Leben ausgesprochen worden sind. Wenn du überflutet wirst von der Liebe Gottes, wird das die bestimmende Realität. Und das ist nicht nur für deinen Kopf. Der muss verstehen, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist aus Liebe. Nein, sondern es muss eindringen, Schicht um Schicht, in dein Wollen, in dein Denken, in dein Träumen, in dein Fühlen. Jede Faser deines Seins soll erfüllt sein davon, sagen: Ich bin ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter. Sind damit alle Schwierigkeiten und Probleme gelöst deines Lebens? Nein. Aber du hast auf einmal eine höhere Wahrheit. Ich bin geliebt, geliebt, geliebt. Vers 20, ihn, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir bitten und begreifen können. Wir sind doch alle gut im Bitten. Ich hätte gerne noch dies und das und jenes. Das können schon die Kinder perfekt. Bitte, bitte. Und Gott sagt: Mensch, mehr als du bitten kannst überhaupt nur, mehr als du dir vorstellen und begreifen kannst. Mein Vorrat ist so groß, so unendlich, meine Gunst, mein Segen, du kannst ihn nicht ausschöpfen. Ich werde in meinem Leben mehr Segen erleben, als ich bitten und mir vorstellen kann. Ich werde in meinem Leben mehr Segen erleben, als ich bitten und mir vorstellen kann. Nochmal. Ich werde in meinem Leben mehr Segen erleben, als ich bitten und mir vorstellen kann. Es fällt uns schwer, das zu glauben, oder? Wir müssen uns damit füttern. Sprich es aus. Es soll unsere Umgebung prägen. Sag: Ich werde mehr empfangen. Gott will Gutes tun in meinem Leben. Weil ich ihm die Ehre gebe, wird mir sein Segen nachjagen und mich einholen. Weil ich ihm die Ehre gebe, wird mir sein Segen nachjagen und mich einholen. Also weißt du, du musst nicht greifen und haben, 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 haben. Sondern ich gebe dir die Ehre, Herr. Und schon folgt mir Gottes Segen und Gunst. Du musst gar nichts weiter tun. Es hängt sich automatisch an dich dran. Es folgt dir und begleitet dich, wo immer du hingehst. Und wenn du ins Gefängnis gehen musst, werden dir seinen Segen nachjagen und dich einholen. Wie gesagt, es fällt uns so oft so schwer. Wir denken, ja, prinzipiell kann das sein. Da hinten die drei, da glaube ich das auch. Aber bei mir? Ich? Wirklich für mich? Deshalb ist es so wichtig, es immer wieder auszusprechen, dir selbst es zu sagen, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, sie über Gottes Pläne zu informieren. Und das ist der Plan Gottes, das ist Gottes Wort. Und wenn du es aussprichst, formt und entwickelt es deinen eigenen Glauben. Du glaubst dem Wort Gottes hinterher. Nebenbei bemerkt, das ist gute Theologie. Jesus und seinem Wort hinterher zu glauben und hinterher zu denken. Immer wenn man abbiegt, wird es nicht so gut. Und wenn man weiter abbiegt, geht es ganz schief. Das kann man in der Kirchengeschichte ganz leicht sehen. Immer wenn man philosophisch abgebogen ist und schlauer sich dachte als das Wort Gottes, war der Abgrund nicht weit. In manchen Gemeinden, gerade auch so im amerikanischen Zusammenhang, da werden gern Superlative gebraucht, um Gottes Gunst und seinen Segen auszudrücken. Größer, besser, schönster, erfolgreichster, stärkster. Muss ich ehrlich sagen, auf mich wirkt das immer etwas übertrieben und steil. Denn was ist, wenn es nicht ganz so eintritt? Oder wenn es womöglich gar nicht ganz dem Plan Gottes oder nicht seinem Zeitplan entspricht? Alles ist in seiner Hand. Interessanterweise stehen diese Aussagen in der Bibel, die Dinge über Gott, Gottes Verheißung sind, da steht fast nie ein Superlativ. Da steht nicht größter, schönster, stärkster. Sondern da steht da anders. Obwohl die gleichen Sachen gesagt sind. Da steht Gunst, Herrlichkeit, Stärke, Kraft. Und es ist immer auf Gott bezogen, kommt von ihm. Und es ist dann völlig natürlich. Wir können uns danach ausstrecken. Manchmal scheint mir das so, wenn so sehr im Superlativ gesprochen wird, ist das so, als wollte ich Gott zu etwas zwingen. Wir können das proklamieren, was in seinem Wort steht, das will Gott. Und trotzdem ist er souverän. Es ist keine Methode, mit der wir Gott in der Hand haben. Denkt an den Josef. Ja, Gott hat ihn träumen lassen und alle würden sich vor ihm verneigen. Und trotzdem muss er in die Sklaverei und ins Gefängnis. Selbst Paulus im Epheserbrief, was wir gelesen haben, der proklamiert diese Sachen nicht über der Gemeinde, sondern er erbittet sie für sie. Proklamieren ist gut für dich und für dein Leben und deinen Verantwortungsbereich. Deine Familie, deinen Arbeitsplatz, dein Haus, deine Gemeinde. Meistens ist es für andere Menschen sehr viel leichter und auch ehrlicher zu segnen. Paulus spricht ein Segnungsgebet aus. Als zu proklamieren. Es hat ja Gründe, warum wir das nicht so oft machen, warum es uns schwerfällt. Es ist Gutes für uns selbst zu lernen. Es ist Gutes dafür zu lernen, wo wir verantwortlich sind. Je weiter Menschen von uns entfernt sind, je mehr Distanz ist, umso weniger Autorität haben wir. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Und es kommt dann der Bereich, wo es nicht mehr an uns ist, unbedingt zu proklamieren, sondern zu segnen. Gutes auszusprechen, Gutes zu wünschen von Gott. Und gib mal ein bisschen Acht. Oft hat man ein Gespür und entwickelt ein Gespür dafür. Wann ist das eine noch angebracht und wann ist das andere angebracht? Jemand, der immerzu über anderen Leuten proklamiert, die aber eigentlich gar nicht so nah an ihm dran sind, das wirkt meistens ein bisschen schräg. Oder auch zu distanzlos sein. Der kommt mir zu nah ran. Mag ich eigentlich gar nicht so ganz. Besonders ist es so, wenn du anfängst, über Menschen zu proklamieren, die überhaupt nicht drum gebeten haben. Du hast nicht zugestimmt, du hast nicht drum gebeten und zack, schon hast du es. Wisst ihr? Das hat etwas mit Gewalt zu tun. Und wo Gottes Geist ist, da ist Freiheit. Und die Freiheit ist ein hohes und kostbares Gut. Und lasst uns auch miteinander so umgehen, dass da immer ein Rahmen der Freiheit bleibt. Wisst ihr, es ist etwas anderes, wenn du zum Segnungsgebet gehst hinterher. Du entscheidest dich bewusst dazu, du vertraust diesen Leuten, sie können für dich beten. Du sagst etwas. Wenn die anfangen, über dir zu proklamieren, das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn deiner sitzt und du hast den inneren Eindruck, ich soll jetzt für den beten und gehst einfach hin und sagst, fängst an, womöglich fragst gar nicht, geht gar nicht. Aber selbst wenn du fragst, wenn ihr einen nicht kennt, es gibt so viele Leute, die in dem Moment, selbst wenn sie es nicht wollen, nicht Nein sagen, weil sie es nicht können, weil es ihnen schwerfällt. Und es ist immer schwierig, wenn die Dinge sich verschieben. Wir brauchen beides. Wir wollen füreinander einstehen und beten, aber wir wollen einander auch Freiheit zugestehen. Und selbst wenn du eine Erkenntnis hast und das genau weißt, dass mit dem anderen jetzt dran ist, aber er noch nicht so weit ist, dann bet bei dir selbst für ihn. Vielleicht braucht er eine Woche, vielleicht braucht er zwei Wochen, vielleicht braucht er ein halbes Jahr. Gib ihm die Zeit, die er braucht. Du bist nicht der Meister seiner Seele, sondern Jesus. Und wenn der Herr ihn nicht zwingt und ihm Zeit lässt, dann sind wir auch nicht die, die dran sind, einen zu zwingen. Ist es genauso, wenn du dich auf deinen englischen Rasen setzt und anfängst, an den Grashalmen zu ziehen und sagst, jetzt wachst schneller. Das kannst du machen, aber der Rasen wird nicht schneller wachsen. Und genauso ist es mit Menschen auch. Dinge brauchen ihre Zeit, Menschen bewegen sich unterschiedlich. Oft steht uns unser Unglaube und Kleinglaube im Weg. Er hindert uns daran, uns nach mehr auszustrecken und dann auch mehr zu empfangen. Vielleicht kennst du das, dass dein Glaube klein ist und du deswegen etwas nicht aussprichst und dich nicht danach ausstreckst. Jetzt kommt eine sehr gute Nachricht noch einmal. Sehr viele Verheißungen in der Bibel stehen in der Vergangenheitsform. Das meint nicht, dass sie schon rum sind, sondern es meint, Gott hat es schon getan. Von seiner Seite steht die Verheißung. Er hat schon alles getan. Epheser 1, Vers 3, ich habe euch gesegnet mit allem geistlichen Segen. Amen. Es ist bereits geschehen. Vielleicht fühlst du dich zurzeit nicht besonders gesegnet. Es gibt Konflikte in der Familie, deine Finanzen sehen nicht rosig aus, deine Gesundheit macht dir Probleme. Dein Kopf schreit ständig, ich bin nicht gesegnet, es gilt nicht für mich. Nur Mut. Gottes Wort lügt nicht. Du bist gesegnet. Und wenn Gott es sagt, dann will ich es auch glauben. Meine Probleme X und Y sprechen nicht dafür. Aber das ist nicht das letzte Wort. Gott, weil du es sagst, glaube ich, ich bin gesegnet. Und dann stimmt es auch. Komm überein mit Gottes Verheißung. Stimm ihnen zu. Denn das setzt die Verheißungen frei. Verheißung ist schon da. Es braucht nur deine Übereinstimmung. Das zieht sie runter auf die Erde. Dein Wort ist wahr. Sprich hinein in die unsichtbare Welt. Sprich zu deinen Problemen. Im Namen von Jesus. Löst euch. Offene Türen taucht auf. Ich kenne sie nicht. Wo seid ihr? Ja, sprecht, dass die Welt sich formt. Wir dürfen das verinnerlichen. Wir sind als Gottes Kinder begünstigt. Er krönt dich mit Gunst und Wohlwollen. Schaut euch mal um im Raum. Das hier sind lauter Träger von Kronen der Gunst. Ich habe die Gunst des Höchsten. Lass uns zusammen sagen, ich habe die Gunst des Höchsten. Und immer wenn dir das nächste Mal ein negativer Gedanke durch den Kopf schießt, ich habe die Gunst des Höchsten. Greif dir an deine Krone und rück sie wieder gerade. Sag, hier sitzt die Krone der Gunst. Verschwinde negativer Gedanke. Ich bin ein Sieger, ich bin eine Überwinderin. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Amen. Ganz wichtig. Starte dich so zu verhalten wie jemand, der gesegnet ist. Gott hat gesagt, du bist es. Rede so wie jemand, der gesegnet ist. Denk so wie jemand, der gesegnet ist. Lächel so wie jemand, der gesegnet ist. Kleide dich wie jemand, der gesegnet ist. Lauf so rum wie jemand, der gesegnet ist. Kennt ihr den Unterschied zwischen Leuten, die gesegnet sind oder nicht? Rumlaufen? Ja? Dann guck dich selbst kurz im Spiegel an, bevor du aus dem Haus gehst. Wie gehst du raus? Gesegnet? Oder, oh weh, mein Arbeitsplatz, die Kinder, unser Auto schon wieder kaputt. Du bist gesegnet. Und du glaubst es, indem du es zeigst. Es ist eine prophetische Handlung. Indem du schon so anfängst zu leben und dich zu verhalten, selbst wenn es noch nicht deine Realität ist. Und die Realität wird nachziehen. Du wirst es erleben, es wird wahr. Hab diese Erwartungshaltung. Nicht die Erwartungshaltung, alles wird jetzt einfach und glatt. Oh, das habe ich nicht gesagt. Sondern Gottes Segnungen führen uns oft in Veränderungs- und in Trainingsprozesse hinein. Denk an den Josef, geträumt vom großen Segen. Natürlich will er ihn haben. Er hat niemals an diese 14 Jahre gedacht, dass es 14 Jahre dauern könnte. Und in all dieser Zeit bleibt Josef offen für Veränderung, für Gottes Wirken. Er geht nicht mit einer negativen Grundhaltung hinein. Geh deine Probleme nicht mit negativer Grundhaltung an. Gott hat immer, immer, immer die Kontrolle. Und wenn es schwierig wird, sagst du, ja, ich staune, was du tun willst. Ich sehe keine Lösung. Ich warte auf deine Wunder. Ich werde staunen, wie du jetzt da wieder rausbringst mich. Wenn wir es nicht verstehen, dann halt es fest und proklamiere, alle Dinge müssen mir zum Besten dienen. Ich kann es nicht sehen, ich kann es nicht verstehen. Ich bin sehr gespannt drauf, Vater, was du machst. Amen. Amen. Amen.